ARD. SWR 1 Rheinland-Pfalz. Leute.
Mit Claudia Deeg und Frederik Merz.
Und mit einer besonderen Ausgabe vor der Bundestagswahl. Wir haben uns mit den Spitzenkandidatinnen und Kandidaten aus Rheinland-Pfalz zum Gespräch getroffen. Diesmal mit Sebastian Münzenmeier von der AfD.
Guten Tag, Sebastian Münzenmeier von der AfD bei Politik Backstage.
Grüße, vielen Dank für die Einladung.
Herr Münzenmeier, was haben Sie gegen Mainz?
Gegen Mainz? Ich habe gegen Mainz überhaupt nichts. Ich wohne ja in Oberolm, sehr schönes Örtchen. Also wie kommen Sie auf sowas?
Wir haben uns gewundert, weil Sie da nicht wieder antreten. Bei den letzten beiden Bundestagswahlen sind Sie in Mainz angetreten.
Ach so, ja, natürlich, genau. Also mich zieht zurück in die Pfalz. Ich bin Pfälzer, das wissen Sie. Meine Heimat ist die Pfalz und ich habe in Kaiserslautern sehr viel Zeit meines Lebens verbracht. Und als dann die betreffenden Kreisverbände auf mich zukamen und haben gesagt, hier, wie sieht's aus? Wären Sie bereit oder wärst du bereit, Sebastian, zu uns zu kommen als Zugpferd in den Wahlkreis Kaiserslautern? Dann war mir das eine große Ehre und erst recht eine große Ehre, einstimmig nominiert zu werden, weil wir wollen das erste Direktmandat im Westen holen. Die Chancen sind da und dafür greifen wir dort an.
Also ein bisschen Heimat, vielleicht ein bisschen Taktik auch. Wir starten mal die 20 Minuten und legen los und schauen uns an, was wir hier umhängen haben.
Jawohl.
Bei Ihnen der Backstage-Ausweis. Was steht drauf?
Sebastian Münzenmeier tritt an für die AfD, 35 Jahre alt. Sie schauen gerne Fußball, unternehmen gerne was mit Freunden. Sie sind im Bundestag seit 2017 und als Beruf geben Sie an Versicherungs- und Finanzanlagenfachmann. Geld ist ein gutes Stichwort, denn um Geld und um Geld in der Zukunft geht es eigentlich auch bei Ihrem Wahlprogramm, wenn man auf das Thema Kinder schaut.
Genau.
Da wollten wir mal drüber reden.
Gerne.
20.000 Euro wollen Sie verschenken an Eltern für jedes Kind, was kommt, beziehungsweise sogar noch mehr, wenn das junge Paar vorher einen sogenannten Ehestartkredit aufgenommen hat. Als Finanzfachmann, was sollen denn die Eltern mit diesem Geld machen? Investieren?
Naja, das kommt natürlich drauf an, auf die individuelle Situation. Erstmal ist, glaube ich, die Zielsetzung unseres Programms, wir brauchen eine Willkommenskultur für Kinder. Wir brauchen mehr Kinder in Deutschland. Kinder sind die Grundlage unserer Zukunft. Und das möchten wir gerne unterstützen, weil wir immer wieder erleben, dass viele junge Menschen sagen, kann man sich Kinder denn überhaupt noch leisten? Mittlerweile leben wir in einer Gesellschaft, wo Kinder für manche Familien Armutsrisiko sind. Dem möchten wir entgegenwirken. Wir möchten Altersarmut entgegenwirken. Und da kann so ein Junior-Spardepot oder so ein 20.000 Euro Start kann eine richtig gute Hilfe sein. Das kann dafür sorgen, dass man das Geld in Vorsparpläne anlegt. Das kann auch sein, dass man es vielleicht braucht. Es kann auch sein, dass man was fürs Eigenheim damit macht. Also jede Familie muss individuell entscheiden, was sie mit dem Geld macht. Und wir glauben, es ist ein richtiger Zugewinn für unser Land, wenn wir da hinkommen.
Uns interessiert, um welche Kinder es da geht. In Ihrem Wahlprogramm steht, Sie wollen die demografische Wende schaffen. Und, jetzt zitiere ich, es geht laut Programm um die Weitergabe der eigenen Kultur, der Traditionen und der Fähigkeiten Ihres Volkes. Also das Volk ist der Kinder. Was meinen Sie damit?
Naja, also uns geht es darum, ich glaube, Kinder sind natürlich die Zukunft und wir möchten gerne unseren Kindern unsere Werte mit auf den Weg geben. Wir möchten den Traditionen mit auf den Weg geben. Wir möchten dafür sorgen, dass Deutschland, so wie wir es lieben, so wie wir es schätzen, auch noch in 30, 40, 50 Jahren weiter existiert.
Das heißt aber konkret, die Babyprämie, ich nenne sie jetzt mal so, bekommen Deutsche?
Deutsche Staatsbürger.
Wenn es um die Weitergabe von Fähigkeiten ihres Volkes, also der Fähigkeiten des Volkes der Kinder geht.
Nicht Ihres welche, Volkes, unseres Volkes. Sie sind doch selbst Deutscher.
Ja, aber Sie schreiben, neue Deutsche machen wir selber zum Beispiel. So haben Sie es bei der letzten Bundestagswahl angekündigt. Ich habe mich einfach gefragt, wenn es um die Fähigkeiten eines Volkes bei Kindern geht und um die Weitergabe dessen, welche Fähigkeiten seines Volkes hat zum Beispiel mein Sohn in der 4. Klasse, die sein somalischer Mitschüler nicht hat?
Das kann ich kenne Ihren Sohn nicht, ich kenne seinen Mitschüler nicht, kann ich Ihnen überhaupt nicht sagen. Uns geht es ja darum, dass wir sagen, schauen Sie mal, Deutschland hat einen unglaublich guten Ruf in der Welt. Immer wenn ich auf der ganzen Welt unterwegs bin, dann erzählen mir die Leute, ja, Deutschland, toll, ihr seid bekannt für Pünktlichkeit, für Disziplin, die Deutschen haben einen tollen Ruf und ich glaube, daran sollten wir festhalten und sollten dafür sorgen, dass wir das frühzeitig auch unseren Kindern mit auf den Weg geben. Ich kann da nichts Falsches dran erkennen.
Deutschland hat einen guten Ruf, das merken wir uns, das ist ein schönes Zitat, weil oftmals schimpfen Sie ja sehr oft auf die Situation und die Lage in Deutschland.
Ja, wir leben noch von der Substanz. Das ist das Gute momentan im Ausland. Ja.
Kommen wir aufs Geld. Sie wollen ja sehr viele Steuern abschaffen. Wir haben eine ganze Liste, die Einkommensteuer, die Erbschaftssteuer.
Einkommensteuer wollen wir nicht.
Nein, die Erbschaftssteuer, die Grundsteuer, die Grunderwerbsteuer. Ich verliere langsam den Überblick. Soli, Luftverkehrssteuer, die CO2-Abgabe. Die Energiesteuer, Stromsteuer wollen Sie auf das Minimum reduzieren.
Richtig.
Und bei der Einkommensteuer wollen Sie entlasten.
Genau, so. Sehr gut.
Bei all dem soll die Schuldenbremse bestehen bleiben. Wie machen Sie das? Können Sie zaubern?
Nee, wir können nicht zaubern, aber wir können rechnen. Unsere Fraktion ist die einzige Fraktion im Deutschen Bundestag, das haben wir der Bundesregierung voraus, die einen rechtskonformen Haushalt aufgestellt hat. Daran ist ja die Bundesregierung gescheitert, wir sind nicht dran gescheitert. Den können Sie abrufen, gehen Sie mal auf afd-bundestag.de, da finden Sie unseren Haushaltsvorschlag, unseren Haushaltsplan. Der ist rechtskonform, der ist auf null gerechnet.
Wie kann der rechtskonform sein, wenn da ein Minus rauskommt, so hat es das ZDW ausgerechnet, von 97 Milliarden Euro und gleichzeitig die Schuldenbremse einhalten?
Genau, das ZDW hat es wunderbar ausgerechnet. Das ZDW, da können wir, glaube ich, sprechen wir gleich nochmal wahrscheinlich drüber, über das ZDW, weil da einige Fehler gemacht wurden, unserer Ansicht nach. Da wurden Dinge überhaupt nicht berücksichtigt. Aber um mal auf die Summen einzugehen, Deutschland hat doch überhaupt kein Einnahmenproblem. Wir haben doch Rekordsteuereinnahmen. Wir haben fast eine Billion Steuereinnahmen. Es geht ja darum, dass man priorisiert, wie geben wir Geld aus. Und da hat unsere AfD eine ganz klare Linie. Wir sagen unser Land, unsere Leute zuerst. Wir geben das Geld für die Dinge aus, die wirklich wichtig sind. Wir entlasten unsere Bürger, wir entlasten die Wirtschaft, wir entlasten den Mittelstand und wir sparen dafür bei irgendwelchen ideologischen Projekten, wir sparen bei unsinnigen Klimaschutzmaßnahmen, die letztendlich gar nichts bewirken. Wir sparen an Geldern für Tansania und Nicaragua, da ist viel einzusparen, da können wir was machen.
Da reden wir noch mehr.
Naja, genau, drüber. Über die also, wir bleiben gerade bei den Einnahmen.
Nur ganz kurz, weil Sie es mit der Entwicklungshilfe Projekte im Ausland sagen. 11,2 Milliarden sind es, die das Entwicklungshilfeministerium im Moment bekommt im Jahr. Würde jetzt, glaube ich, nicht reichen,
nee, um
zum Beispiel
ungefähr,
die 97
was,
Milliarden
gegenzurechnen. Was Entwicklungshilfe angeht, ungefähr bei 30 Milliarden. Wir haben dazu Kosten für die EU in enormer Höhe. Das sind nochmal ungefähr 20 Milliarden, die als Nettozahler direkt dahin fließen. Wir haben Ausgaben für Asyl und Migration, die weit über 50 Milliarden liegen.
Also lassen Sie uns über Sparen reden.
Wir haben nämlich mal geschaut, wer würde denn eigentlich von den Entlastungen profitieren? Das wären vor allem hohe Einkommen.
Das halte ich für falsch.
Ja, die Statistik ist eigentlich
nicht klar. Nee, die Statistik ist nicht klar. Lass mich da kurz reingrätschen,
bitte. Nee, wir würden dann gerne an der Stelle noch über die Grunderwerbsteuer reden, ja, weil die ist bei Ihnen ja auch sehr wichtig. Das ist ja so ein Beispiel. Wir fragen uns, wer profitiert davon? Also wer kann sich schon eine Wohnung oder ein Haus leisten?
Naja, wenn es nach uns geht. Wir haben ja momentan in Deutschland laut Pestel-Institut relativ aktuelle Studie, die kam, glaube ich, vor 10 Tagen raus, haben wir eine Wohneigentumsquote von 43%.
In Rheinland-Pfalz sogar noch höher.
In Rheinland-Pfalz ein bisschen höher, weil wir mehr ländlichen Raum haben, ja, aber ich rede jetzt über Deutschland. Da haben wir 43%. Im EU-Durchschnitt, der EU-Durchschnitt liegt weit darüber. Und wir sagen als AfD, wir wollen unser Land vom Land der Mieter zum Land der Eigentümer machen. Wir wollen Menschen dabei unterstützen. Ich glaube, es ist der Traum jeder Familie, dass man sich ein Häuschen leisten kann. Und leider zeigt die Realität, dass viele sich das nicht mehr leisten können. Und ein großer Punkt, warum sie es nicht mehr leisten können, sind die gestiegenen Nebenkosten, zum Beispiel die Kaufnebenkosten. Indem wir die Grunderwerbsteuer für das Eigenheim auf null setzen und dafür ausländische Kapitalanleger, die hier in Deutschland kaufen wollen, erhöhen wir die Grunderwerbsteuer auf 20%. Ist ja nicht so, dass wir es für alle abschaffen wollen. Weil wir an unsere eigenen Leute denken und möchten denen ermöglichen, dass sie in Zukunft ein Häuschen sich leisten können.
Sind Milliardeneinnahmen auch für die Länder, die das ja mitunter auch in ihren Haushalten brauchen, um Lehrer zu bezahlen, Polizistinnen und Polizisten zu bezahlen. Lassen Sie uns über das ZDW sprechen. Ja. Sie haben es eben gesagt, Sie haben da Kritik dran. Wir wissen, dass Sie unter anderem Kritik daran haben, dass das Thema Grundsteuer nicht eingerechnet wurde.
Zum Beispiel.
Weil Sie sagen, die Grundsteuer ist eine Steuer, die uns alle belastet, ob wir ein Haus haben oder ob wir zur Miete wohnen.
Absolut.
Und Sie wollen die abschaffen. Was Sie aber nicht dazu sagen, ist, dass Sie sie ja an anderer Stelle wieder draufschlagen wollen, nämlich bei der Einkommenssteuer, und zwar vollumfänglich für die Kommunen. So steht es in Ihrem Wahlprogramm. Sie schütteln den Kopf, aber es steht im Wahlprogramm. Nee. Wo ist
von
da die drauf, Entlastung?
Von draufschlagen steht gar nichts im Wahlprogramm, da müssen Sie nochmal nachlesen. Wir sagen, wir werden das Geld, das den Kommunen entfällt, durch die Streichung der Grundsteuer, werden wir ersetzen durch einen Anteil an der Einkommenssteuer. Aber da steht nichts davon, dass wir die Einkommenssteuer um den Anteil erhöhen wollen.
Da frage ich mich wieder, ob das Zauberei ist.
Nee, wir können einfach nur gut rechnen.
Vollumfänglich.
Das heißt,
man muss die Einkommenssteuer erhöhen.
Nein, eben nicht.
Es und
ist nur so, dass ein Teil der Einkommenssteuer, der momentan nicht den Kommunen zugutekommt, dass der in Zukunft den Kommunen zugutekommt.
Übrigens,
zur Frage, wer bekommt's?
Übrigens sagen Sie jetzt gerade, es gibt keinen Aufschlag auf die Einkommenssteuer. Aus der AfD-Landtagsfraktion hieß es erst gestern noch, die Kommunen sollen einen, Zitat, geringen Zuschlag auf die Einkommenssteuer bekommen. Zuschlag. Also wird nicht teurer. Haben Sie richtig verstanden?
Es wird nicht teurer. Das haben Sie völlig richtig verstanden. Das steht auch genauso in unserem Wahlprogramm.
Okay, sind wir bei dem anderen Punkt? Wenn wir davon ausgehen, das würde so funktionieren. Das heißt ja,
das wird so funktionieren.
Das würde ja, wenn man das zu Ende denkt, in Ihrem Modell würde also die Unterstützung von Kitas, Schulen, der Bau, die Instandhaltung von Schwimmbädern würde davon abhängen, ob die Konjunktur brummt oder nicht, weil es ja rein von der Einkommensteuer abhängt.
Nee, wenn es nach Untermodell geht, ist ja überhaupt der, also wir haben sehr großen Kuchen in Deutschland an Steuereinnahmen. Unser Problem ist...
Der schwankt und das ist genau das Thema für die Kommunen.
Aber er ist jedes Mal extrem groß. Ja? Und uns geht es darum, dass man sagt, wir verteilen diesen Kuchen anders. Ich sag's nochmal, Deutschland hat kein Einnahmenproblem. Wer sowas behauptet, lügt. Wir haben ein Ausgabenproblem. Es wird falsch priorisiert. Wir geben Geld aus für jeden möglichen Quatsch. Es gibt unzählige von Klimabeauftragte. Es gibt wahnsinnige ideologisch getriebene Kostentreiber. Das
schaffen wir alles. Ich verstehe Sie, dass Sie gerne auf die Ausgaben kommen, aber wir sind ja gerade bei den Einnahmen und würden gerne bei der Grundsteuer bleiben. Und dass Städte und Gemeinden sagen, sie brauchen Verlässlichkeit.
Klar. Und sie haben Sorge, wenn man es an die Einkommensteuer koppelt, dass das schwankt, dass man zum Beispiel die Kita zumachen muss, weil es eine Rezession gibt.
Also ehrlicherweise kann ich das überhaupt so nicht erkennen. Im Gegenteil, wenn Sie unser Wahlprogramm, wenn wir das umsetzen, was da drin steht, dann wird die Wirtschaft brummen ohne Ende. Das heißt, dann können sich all diese Kommunen eher auf steigende Einnahmen einstellen, denn auf fallende. Fragen Sie doch heute mal Kommunalpolitiker, die können sich doch sowieso schon gar nichts mehr leisten. Die ganzen Kommunen sind völlig überschuldet.
Und die Sorge ist, dass es noch schlimmer wird.
Das Land bezahlt überhaupt nicht das, was es bestellt. Und gerade im Bereich der Asylmigration haben wir exorbitante Kosten auf kommunaler Ebene. Jeder Kommunalpolitiker, mit dem Sie reden, der muss nicht von der AfD sein, das kann auch ein CDU- oder SPD-Politiker sein, der schüttelt den Kopf auch im Gespräch mit uns und sagt uns, so kann es nicht weitergehen, wir müssen dringend was ändern. Und gerade die Grundsteuer sorgt für völligen Streit auf kommunaler Ebene. Also, wir helfen dabei, wir schaffen die ab.
Gerade uns sagen die kommunalen Spitzen, sie haben da große Sorgen und machen Fragezeichen dran, ob das Geld so bleibt.
Dann reden Sie vielleicht nicht nur mit Verbandsvertretern, sondern reden Sie mit Praktikern vor Ort. Das kann ich Ihnen nur ans Herz legen.
Keine Sorge, keine Sorge.
Im Zweifelsfall sind die auch alle ehrenamtlich aktiv.
Geld und Steuern.
Darf ich vielleicht noch zur ZDW was sagen? Wir hatten vorhin ZDW angesprochen.
Wir machen jetzt, weil wir müssen auf die Zeit gucken, Geld, Steuern.
Also Sie wollen nicht, dass ich mich dazu äußern darf.
Sie haben doch was zum Thema Grundsteuer gesagt, dass Sie nicht
eingehen. Aber nicht um die Grundsteuer. Es geht die Kritik am ZDW ist ein Beispiel, weil eingerechnet wurde eine Klimageld, das ja eingeführt werden soll von anderen Parteien.
Auf Energie, Klima kommen wir noch. Lassen Sie uns über Geld und
gut,
Geld
wenn Sie das so möchten.
Geld und
Zuschauer entscheiden, wie Sie das finden.
Geld steuern, kompliziert genug. Wir machen es mal ein bisschen einfacher. Ja und nein. Wir fragen, Sie antworten bitte. Okay? Los geht's. Legal kiffen, weiter erlauben, ja oder nein?
Nein.
Jetzt kommt die Frage, es gibt einen menschengemachten Klimawandel, ja oder nein?
Es gibt einen Klimawandel und es gibt auch einen geringen Anteil des Menschen. Wie hoch dieser ist, ist umstritten.
Ich würde Friedrich Merz im Bundestag zum Kanzler wählen, ja oder nein?
Nein.
Verfassungsschutz abschaffen, ja oder nein?
Persönliche Meinung ja, Parteimeinung, wir müssen ihn erstmal reformieren, dass er sich wieder auf seine grundlegenden Bedürfnisse und grundlegenden Aufgaben konzentriert.
Die Grünen verbieten, ja oder nein?
Nein, auf keinen Fall.
Die Ukraine muss den Krieg gewinnen, ja oder nein?
Ich glaube, wir brauchen in erster Linie mal einen Waffenstillstand, sodass das Sterben in der Ukraine aufhört. Und die Frage ist, was heißt denn gewinnen? Was ist denn in Ihren Augen gewinnen? Das ist immer so leicht dahergesagt, so ein Schwarz-Weiß-Denken. Ist es denn gewinnen, wenn das ganze Territorium zurückerobert wird?
Ja oder nein?
Deswegen sage ich jein.
Mhm. Bürgergeld kürzen, ja oder nein?
Das kommt ganz darauf an. Wir wollen, dass Bürgergeld für die Menschen, die wirklich nicht arbeiten können, selbstverständlich ausbezahlt wird. Aber wer arbeiten kann und nur nicht möchte, der muss bei uns in die aktivierende Grundsicherung, der muss arbeiten gehen oder bekommt es gekürzt.
Super. Stichwort aktivierende Grundsicherung, darauf wollten wir jetzt auch kommen. Wer 6 Monate in dieser Grundsicherung ist und keinen neuen Job gefunden hat, der soll gemeinnützig arbeiten müssen. Meinen Sie, dass das rechtlich geht? Weil im Grundgesetz ist ja eigentlich Zwangsarbeit verboten.
Naja, Zwangsarbeit ist natürlich ein Framing von Ihnen. Selbstverständlich ist es so, dass eine Solidargemeinschaft, die wir sind, die sich um Menschen kümmert, die nicht arbeiten gehen können, um die kümmern wir uns auch dauerhaft. Wenn aber jemand arbeiten gehen kann, weil er körperlich fit ist und sucht sich nur keinen Job oder hat keine Lust, warum ist es dann die Aufgabe der Solidargemeinschaft, den dauerhaft durchzufüttern? Wir glauben, dass jemand, der arbeiten kann und nicht möchte, dass es nicht zu viel verlangt ist, wenn der gemeinnützige Tätigkeiten macht, wenn der unsere Parks aufräumt, wenn er all das macht, was sich viele gar nicht mehr leisten können, was der Staat nicht mehr erfüllen kann, was Gemeindearbeiter gar nicht mehr hinbekommen. Von dem her ist es nur fair und gerecht, wenn die Leute der Gesellschaft auch was zurückgeben.
Das Framing, die rechtlichen Bedenken, die hat man offenbar auch in Schwerin. Da sollte sowas eingeführt werden. Das wurde jetzt wegen rechtlicher Bedenken zumindest erstmal auf Hold gelegt. Also
rechtliche Bedenken ist immer ein Totschlagargument.
Okay.
Unserer Meinung nach
folgt Rechtsstaat, ne?
Ja, absolut. Aber das Recht folgt auch der Politik. Also es muss doch auch so sein, dass ich sage, wenn es Dinge gibt, die unserer Meinung nach absolut fair, gerecht und sicher sind, und ich bin mir sicher, wir haben da draußen 80% der Bevölkerung, die diese These teilen, dann ist es doch die Aufgabe des Staates, Recht so zu setzen, dass das möglich ist.
Und gegebenenfalls muss man dann ans Grundgesetz.
Die Grundsicherung soll in Ihrem Konzept ja eigentlich sowieso nur bekommen, wer Deutscher ist oder 10 Jahre voll in die Sozialversicherung eingezahlt hat. Das heißt, Ausländer sollen nach 1 Jahr rausfallen aus dem Bezug. Warum?
Weil wir glauben, dass es nicht gerecht ist, dass jemand, der noch nie in ein Solidarsystem einbezahlt hat, dass so jemand dann aus diesem Solidarsystem profitiert. Wir haben momentan fast die Hälfte der Bürgergeldempfänger sind Ausländer. Und das ist was unsere Kassen enorm belastet. Wir haben gerade, ich nehme jetzt mal das Beispiel Ukrainer, die Ukrainer bekommen keine individuelle Prüfung, wie andere, die Asyl beantragen, sondern die kommen 1:1 ins Bürgergeld, ohne dass man prüft, welches Vermögen da ist. Das macht man bei Deutschen natürlich. Bei uns kann nicht einfach jemand sagen, hallo, hier bin ich, ich möchte Bürgergeld. Das halten wir für ungerecht.
Nur mal zum Verständnis, also der Pole, der bei Opel in Kaiserslautern am Band arbeitet seit Jahrzehnten, wieso soll der nach 1 Jahr Bürgergeld ins Bodenlose fallen?
Naja, Sie haben doch gerade den 2. Teil unserer Forderung vorgelesen, wenn der seit Jahrzehnten dort arbeitet und seit Jahrzehnten einbezahlt, betrifft es ihn doch gar nicht.
Seit 10 Jahren.
Ja, also Sie haben gesagt Jahrzehnten, den betrifft es nicht.
Aber selbst wenn man 10 Jahre dort gearbeitet hat, hat man 1 Jahr, so haben wir zumindest Ihr Programm verstanden, 1 Jahr lang Recht auf Bürgergeldbezug. Stimmt das nicht? Haben wir es falsch verstanden?
Nicht länger?
Nein, es ist so, es kommt darauf an, wie Sie das Bürgergeld generell umgestalten. Aber derjenige, der seit Jahrzehnten hier einbezahlt, bekommt genauso den Bürgergeldanspruch wie der Deutsche.
Alles klar, haben wir das geklärt. EU ist so ein Thema, den Dexit haben Sie nicht mehr im Wahlprogramm stehen, aber das Thema D-Mark bzw. D-Mark 2.0 steht zwar so nicht im Wahlprogramm drin, aber nationale Währungen wieder. Nur ganz kurz mit Blick auf die Zeit. Wir haben mal nachgefragt bei der LVU in Rheinland-Pfalz, also bei den Unternehmerverbänden, wie die das fänden. Und die weisen hin auf Währungsspekulationen, Wechselkursschwankungen, dass die Eurozone handlungsfähiger in der Welt wäre, wenn es eben einen Euro gibt. Das sagt nicht die Regierung, das sagen die Unternehmerinnen und Unternehmer. Was sagen Sie?
Das sagt der Verband der Unternehmerinnen und Unternehmer. Wir sagen, wir möchten gerne mit unseren europäischen Partnern einen Bund europäischer Nationen aufbauen. Ne? Das heißt, wir wollen nicht einfach einen deutschen Alleingang machen, weder beim Thema EU noch beim Thema Währung. Sondern wir glauben, dass wir mit unseren europäischen Partnern, die ja zum Teil in Regierungsverantwortung sind, die jetzt gerade in Regierungsverantwortung kommen, wenn ich an Herbert Kickl denke oder wir schauen mal in die Zukunft an die Le Pen in Frankreich,
weil aber mit Ihnen, Le Pen ist ein gutes Stichwort, gar nicht mit Ihnen zusammenarbeiten wollen auf europäischer Ebene.
Die nicht mit uns in der Fraktion sind, aber ja, zum Beispiel mit der FPÖ. Die FPÖ
eine Art der
ist mit
Zusammenarbeit
uns nicht in der Fraktion, ist unsere Schwesterpartei. Letztes Wochenende war eine FPÖ-Politiker, das ganze Wochenende hier in Rheinland-Pfalz, hat den Wahlkampf unterstützt. Also ich glaube, es darf man durchaus als Zusammenarbeit bezeichnen. Mit denen wollen wir gemeinsam was aufbauen und mit denen wollen wir auch gemeinsam wieder zurück, dass jede Nation ihre eigene Währung hat, weil wir glauben, und das wird Ihnen fast jeder Volkswirtschaftsprofessor bestätigen, dass durch die Tage 2 Seiten, durch enorme Haftungsrisiken, die momentan nicht groß in der öffentlichen Debatte stehen, die ja aber da sind. Die gab es 2013, die waren mit ein Grund, dass wir uns gegründet haben und die gibt es auch heute noch.
Machen wir eine Schnellantwortrunde. Diesmal mit Satzvervollständigungen. Das heißt also, wir fangen an und Sie vollenden bitte den Satz. Die 1780 Windräder in Rheinland-Pfalz sind?
In großen Teilen überflüssig und leider oftmals eine Verschandlung unserer Natur.
An meinem Parteifreund Björn Höcke, den man Faschist nennen darf, mag ich?
Dass er ein sehr erfolgreicher Landesvorsitzender ist, dass er die Wahl in Thüringen gewonnen hat und dass er quasi der Ministerpräsident der Herzen in Thüringen ist.
An Björn Höcke mag ich nicht?
Ich schätze ihn als Parteifreund.
Eine Familie besteht für mich aus?
Die klassische Familie besteht aus Vater, Mutter, Kind. Kindern gerne.
Wenn der erste FC Kaiserslautern in die Bundesliga aufsteigt?
Dann freue ich mich sehr und das verbinden wir am besten noch mit einem super Wahlergebnis für die AfD dieses Jahr.
In meiner deutschnationalen Burschenschaft fehlt mir?
Ich begrüße alle meine Bundesbrüder und da fehlt mir eigentlich niemand.
Dass die AfD in Karlsruhe sogenannte Abschiebeflugtickets in Briefkästen geworfen hat?
Ist, glaube ich, eine provokante Aktion, aber auf den Tickets wurde ja auch deutlich gesagt, wer adressiert wird, illegale Einwanderer.
Wir wollen gerne nochmal auch aufs Thema illegale Migration schauen. Das war ein Thema, was die CDU auch in der vergangenen Woche im Bundestag auf die Tagesordnung gesetzt hat, im 5-Punkte-Plan von Friedrich Merz. Dem haben Sie ja dann auch zugestimmt. Unter anderem ist eine Forderung, dass vollziehbar ausreisepflichtige Menschen unmittelbar in Haft genommen werden sollen. Das waren in Rheinland-Pfalz im vergangenen Jahr 8.273 Menschen. Wollen Sie die alle in Haft nehmen?
Wenn jemand vollziehbar ausreisepflichtig ist, dann heißt das, er darf gar nicht hier sein.
Also ja.
Und ich glaube, wir hätten als Rheinland-Pfalz den Flughafen Hahn, der wäre wunderbar geeignet, da haben wir kein Nachtflugverbot. Und dann müssen die auch nicht allzu lange in Haft sitzen, weil sie dann ja zeitnah in ihre Heimatländer abgeschoben werden.
Ist es die Remigration, die Sie sich vorstellen?
Das ist mit Sicherheit ein Teil davon. Remigration ist ja ein Maßnahmenbündel, das stellen wir in unserem Wahlprogramm ja auch ausführlich vor. Wir sagen ja, da geht es um Ausreisepflichtige, da geht es auch um Menschen, die hier schwere Straftaten begehen. Ja, sowas möchten wir hier nicht, wir müssen unsere Bürger schützen, das hat gerade Aschaffenburg gezeigt. Also ja, das wäre mit Sicherheit ein Teil davon.
Denken Sie möglicherweise noch an mehr Menschen?
Naja, ich habe ja gerade
Ausreisepflichtige.
Ausreisepflichtige.
Sie sprechen selber ja von Millionen in Ihrem letzten Video.
Ja, weil, und das ist glaube ich auch sowas, da müssen wir mal drüber sprechen, Asyl bedeutet der Schutzstatus auf Zeit. Und jetzt nehmen wir die Syrer, die in Deutschland sind, die haben einen Asylstatus, wenn er denn überhaupt anerkannt ist, weil sie gesagt haben, sie sind vor dem Regime Assad geflohen. Das Regime Assad ist Geschichte und in jedem Rechtsstaat dieser Welt erlischt dann natürlich auch der Schutzstatus, wenn die Begründung wegfällt. Also von dem her, wir kommen locker auf Millionen.
Und kalkulieren Sie da eine Art Klima der Angst ein? Was sagen Sie der Freundin meiner Tochter, deren Eltern aus Eritrea kommen, die hier geboren ist?
Wir sagen ihr, dass wir mit solchen Menschen gemeinsam dieses Land zum Besseren verändern. Es gibt unzählige Menschen mit Migrationshintergrund, teilweise mit, teilweise ohne deutschen Pass, die mit uns gemeinsam hier dieses Land zum Besseren verändern. All die sind nicht gemeint und das wissen die auch, weil die selber sagen, wir wollen Illegale, wir wollen Kriminelle, solche Leute wollen wir hier nicht in Deutschland. Wir wollen ein sicheres Deutschland, wir wollen, dass auch unsere Töchter wieder draußen sich frei bewegen können, wir wollen innere Sicherheit.
Kommen wir noch auf das Wort Brandmauer. Da sagen Sie selbst, das war nach der Abstimmung im Bundestag mit der gemeinsamen Abstimmung mit der Union, die Brandmauer ist weg. Friedrich Merz, CDU-Chef, bleibt bei seiner Position. Unter ihm wird seine Partei niemals mit der AfD zusammenarbeiten. Das heißt, eine Machtoption haben Sie nicht.
Naja, schauen wir mal, wie lange Friedrich Merz noch Chef der CDU ist. Also in Österreich gab es die Brandmauer ja auch bis kurz vor der Wahl. Nach der Wahl hat sich das alles geändert und der Vorsitzende der dortigen ÖVP, der dortigen CDU, ist nicht mehr im Amt und jetzt wird über eine Regierungsbeteiligung verhandelt. Also wir werden mal sehen, wie lange Merz sich halten kann und wir werden vor allem sehen, wie sich das Brandmauerkonzept, das ich persönlich sowieso für undemokratisch halte, wie lange sich das auch in unseren Landesverbänden durchhalten lässt.
Danke, Sebastian Münzenmeier von der AfD bei Politik Backstage.
Dankeschön.
Und die nächste Folge hier bei Politik Backstage mit Julia C. Stange von der Partei Die Linke.